Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, den Predigtext für heute, den hat Daniel am vergangenen Sonntag schon vorweggenommen. Und darum hören wir nachher gleich auf die Epistellesung für diesen zweiten Sonntag der Passionszeit. Und diese Epistellesung aus den Briefen, deswegen heißt die so, die ist ein Wort, das scheinbar unzeitgemäßer und doch zugleich auch passender nicht sein könnte. Ein Wort vom Frieden, ein Wort von Hoffnung und ein Wort von Liebe. Ja, und genau darum geht es in der Passionszeit. Die Passionszeit ist nicht in erster Linie eine Zeit des Verzichts. Es ist nicht in erster Linie 7 Wochen ohne. Ja, so ist das, hat sich das irgendwie so ein bisschen eingebürgert, Passionszeit 7 Wochen ohne. Nein, die Passionszeit ist erfüllte und gefüllte Zeit. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, auf dass er uns loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Das ist der Sinn der Passionszeit. Die Passionszeit ist die Zeit der tiefgreifenden Erfüllung aller Gottesverheißungen in seinem ewigen Sohn, in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Die Passionszeit, das sind also nicht primär 7 Wochen ohne, sondern es sind 7 Wochen mit, nämlich 7 Wochen mit Christus, dem für uns Gekreuzigten. Die Passionszeit ist Bedenkzeit und Geschenkzeit. Wir bedenken und lassen uns gesagt sein, was Gott in Christus für uns Menschen und zu unserem Heil getan hat. Und eben das steht auch in der Epistellesung für den heutigen Tag. Ich lese uns jetzt Römer 5, die Verse 1 bis 11. Ich habe den Text einmal auf Deutsch und hinterher wird er auch noch auf Ukrainisch eingeblendet. Also dann nicht wundern, wenn sich die Zeichen plötzlich verändern. Ich lese uns aber zunächst mal den Text auf Deutsch, Römer 5, die Verse 1 bis 11. Da wir nun gerecht geworden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Eben durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, da wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld bewirkt, die Geduld aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Selbst für einen Gerechten stirbt ja kaum jemand. Für den Guten wagt vielleicht jemand sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorngericht, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Tja, ihr Lieben, in einer Welt voller Kriege, voller Konflikte und voller Gewalt, auch in einer Welt des Zerstörungskrieges gegen die Ukraine und millionenfacher Flucht, ruft uns der Apostel am Abend dieses Tages zu: Wir haben Frieden. Wir haben Frieden. Frieden mit Gott. Paulus betätigt sich hier als einer jener Gottesboten, von denen es bei Jesaja heißt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündet, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Das ist wirklich Evangelium, gute Botschaft, erlösende Mitteilung. Das dürfen wir uns gesagt sein, liebe Brüder und liebe Schwestern. Als am 8. Mai 1945 nach Jahren des Mordens und Sterbens die Kirchenglocken das Ende der Kampfhandlungen verkündeten, da war die Erleichterung auf dem Kontinent mit Händen zu greifen. Ich weiß das zumindest noch aus den Erzählungen meiner Eltern. Und auch wissen wir und sehen es und manche unter uns erleben es gerade hautnah, nach dem Krieg ist allzu oft nur vor dem Krieg. Der Traum vom Frieden, er platzt wieder und wieder. Unsere Welt ist kein Platz des himmlischen Friedens, sondern ein Kampfplatz gegensätzlicher Interessen. Kain erschlägt seinen eigenen Bruder Abel aus bloßer Niedertracht. Dem passt einfach sein Gesicht nicht. Und das Blut Abels schreit zum Himmel bis heute. Und das vermag leider auch kein Friedensnobelpreisträger dieser Welt zu verhindern. Aber völlig anders, ganz anders verhält es sich mit jenem Frieden, von dem Paulus hier spricht, unserem Frieden mit Gott. Dieser Friede, der Friede mit Gott, ist kein bloßer Waffenstillstand, wo man fürchten muss, ja, irgendwann wird halt wieder zurückgeschossen. Nein, dieser Friede ist nicht gefährdet. Denn Christus selbst ist unser Friede. Vor dem Gang an das Kreuz sagt Jesus, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Die gibt immer nur maximal einen vorübergehenden Frieden. Nein, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und ganz am Ende der Abschiedsreden sagt Jesus noch, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist Passionszeit. Und ja, in dieser Welt gibt es fraglos vieles, was uns Angst macht, und es gibt wirklich vieles, was uns auch tatsächlich bedroht. Man kann ja Angst haben vor Dingen, die gar nicht so schlimm sind, Spinnen zum Beispiel, ja. Aber es gibt auch Dinge, die uns wirklich bedrohen. Aber der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen sprengt, und der Friede Gottes, der in unseren Herzen regiert, der lässt uns hoffen. Hoffen gegen das, was wir tagtäglich sehen und was manche von uns auch erleben. Was wir um uns herum und oft auch in uns wahrnehmen, ist vielfach Niedergang, Krieg, Leid, Bedrängnis, Vergänglichkeit, letzten Endes der Tod. Und gerade Paulus hätte ein Lied davon singen können, was ihm alles widerfahren ist in seinem Leben. Aber er singt hier lieber das Lied vom Frieden mit Gott, das Lied der Hoffnung. Wir stehen in der Gnade und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Der Haftpunkt unserer Hoffnung ist die Gnade. Also das, was Gott in Christus für uns und an uns bereits vollbracht hat. Und weil unsere Hoffnung in Christus am Kreuz verankert ist, ist diese Hoffnung auch keine bloß irgendwie vage Zukunftsprognose. Ja, wird schon wieder, vielleicht auch nicht. Und es ist auch keine billige Vertröstung. Diese Hoffnung, so ruft Paulus uns zu, wird uns trotz aller gegenwärtiger Not am Ende nicht als die Deppen dastehen lassen. Oder er formuliert es ein bisschen anders. Diese Hoffnung wird uns nicht zu Schanden werden lassen. Aber das ist genau gemeint. Wir werden am Schluss nicht als die Trottel dastehen, wenn wir uns auf diese Hoffnung verlassen. Denn Gott hat seine Liebe durch den Heiligen Geist in unseren Herzen verankert und er trägt uns deswegen durch bis zum Ende. Hoffnung, die Frage ist, worauf hoffen wir eigentlich? Worauf fiebern wir hin? Paulus sagt, wir hoffen auf die Herrlichkeit Gottes. Was uns durch unsere Sünde bisher verwehrt geblieben ist, das hat Gott uns im Sterben und Auferstehen seines Sohnes erschlossen. Den Zugang zum Baum des Lebens, ewiges Leben in Gottes Gegenwart, die Teilhabe an seiner Herrlichkeit, an der Herrlichkeit Gottes. Seit Adam und Eva leben wir bekanntlich jenseits von Eden. Und die Nachrichten aus aller Welt führen uns das tagtäglich drastisch vor Augen. In dieser Welt herrscht Krieg. Seit jeher kämpfen Menschen gegen Gott und auch gegeneinander. Aber Gott selbst hat sich unserer ausweglosen Lage angenommen und uns mit sich versöhnt. Er hat unsere Feindschaft gegen ihn von sich aus überwunden. Er hat uns durch Christus von Sünde, Tod und Teufel befreit und uns das Paradies erschlossen, aufgemacht. In einem anderen Brief schreibt Paulus, darum gilt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich versöhnt hat durch Christus. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. In und durch Christus werden wir, was wir nie waren, Ebenbilder Gottes, die seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und diese Hoffnung, die trägt und sie wird nicht enttäuscht werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den Gott selbst uns geschenkt hat. So ruft es uns der von Gott bevollmächtigte Freudenbote zu. Aber jetzt ist es so, als ob Paulus unsere Bedenken geahnt hätte. Reicht denn allein die Liebe Gottes aus, um mich auf ewig bei Gott zu halten? Beruht Liebe denn nicht auf Gegenseitigkeit? Und könnte es darum nicht auch sein, dass Gott es sich mit mir nochmal anders überlegt oder vielleicht sogar anders überlegen muss? Nein. In Gottes Namen nein. Der Friede denn mit Gott, den wir jetzt haben, ist unbedingt gewiss. Denn, so fährt Paulus fort ab Vers 6, Christus ist zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Selbst für einen Gerechten, sagt Paulus, stirbt ja kaum jemand. Für den Guten wagt vielleicht jemand sein Leben. Und die vielleicht mal Schillers Bürgschaft auswendig gelernt haben, die wissen, wovon ich rede. Also, dass man sich vielleicht mal für einen guten Menschen einsetzt und sagt, okay, es ist vielleicht wichtiger, dass der am Leben bleibt als ich. Das kann man sich gerade noch vorstellen, aber das kommt auch schon ganz, ganz selten vor, dass jemand für den Guten sein Leben hingibt. Aber Gott hat sein Leben nicht für die Guten hingegeben. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorngericht, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Aus zwei Gründen wird Gott unsere Hoffnung gewiss erfüllen. Erstens steht Gott unbedingt zu seinem Wort. Er kann nicht lügen. Er ändert seinen Heilswillen nicht. Und wer einen Beweis dafür braucht, der kann die Geschichte des Volkes Israel angucken und die Zukunftshoffnung, die Paulus in Römer 9 bis 11 für dieses Volk beschreibt. Die Treue Gottes zu Israel ist unverbrüchlich. Und zweitens, zweiter Grund, warum dieser Friede mit Gott unbedingt gewiss ist. Zweitens war Gottes Liebe zu uns von Anfang an ja nichts anderes als Feindesliebe. War ja kein romantisches Ding da am Kreuz, ja, sondern es war Feindesliebe. Diese Art von Liebe aber ist nach Gottes eigenem Bekunden unbedingt verpflichtet, wie Jesus uns ja in der Bergpredigt beibringt. Feindesliebe ist keine Option. Die Feindesliebe liebt völlig unabhängig vom Verhalten des anderen und trotz seines Verhaltens. Und genau so hat Gott uns geliebt. Er hat uns wohlgetan, die wir ihn hassten. Er hat uns gesegnet, die wir ihm fluchten. Er ist für uns eingetreten, die wir ihn beleidigten. Und genau das heißt, Gott ist barmherzig. Unser Gott liebt bedingungslos und er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen, so sagt es Jesus. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und gegen die Bösen. Und nichts anderes, ihr Lieben, waren wir, bevor Gottes Liebe uns traf. Wir waren undankbar und böse. Wir waren schwach, sagt Paulus, gottlos, Sünder und Gott gegenüber feindlich eingestellt. Das volle Programm, den Spiegel, den das Alte Testament dem Volk Israels vorhielt, den hält Paulus uns allen vor. Seht her, was ihr seid, was ihr wart. Schwach, gottlos, Sünder, Feinde. Diese Wahrheit über uns ist zutiefst beschämend und demütigend. Zu keinem Zeitpunkt waren wir die, die Gott alle Ehre geben, die ihn als unseren Schöpfer preisen von morgens bis abends, die ihre Lebensplanung allein an seinen Zielen ausrichten und stets seinen Willen tun. Das waren wir einfach nicht. Und dazu sagt Paulus ein Wort, das ist Feindschaft gegen Gott. Und wenn in diesem Zusammenhang von Feindschaft auf der einen Seite und von Versöhnung auf der anderen Seite die Rede ist, dann ist das übrigens in beide Richtungen eine ganz einseitige Angelegenheit. Weder die Feindschaft noch die Versöhnung beruht auf Gegenseitigkeit. Als wir noch Feinde waren, das heißt, wir waren gegenüber Gott feindlich eingestellt und haben uns ihm gegenüber feindlich verhalten. Wir waren im strengen Sinne seine Feinde. Gott seinerseits war aber zu keinem Zeitpunkt unser Feind. Er hat seine Haltung gegenüber uns nie verändert. Gott musste weder besänftigt noch versöhnt noch gnädig gestimmt werden, auch wenn manche Kirchenlieder und manche Theologen genau das behaupten. Das Neue Testament lehrt hier ganz eindeutig, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Gott. Unsere Versöhnung ist im strengen Sinne Gottes Werk an uns und für uns. Und hier kommt es wirklich mal auf jedes Wort an und auch wirklich auf die genaue Zuordnung der Wörter untereinander. Gott hat uns mit ihm versöhnt und nicht etwa sich mit uns. Vers 9, wir sind mit Gott versöhnt worden, nicht umgekehrt. Und deswegen ist es so schlimm, dieser Satz wird, oder diese beiden Sätze, einmal aus 2. Korinther 5 und einmal hier aus Römer 5, die werden so oft falsch herum zitiert. Aber dann dreht man das komplett um. Aber nicht Gott bedurfte einer Versöhnung, sondern wir. Nicht Gott war unser Feind, sondern wir waren seine Feinde. Wir haben gegen Gott rebelliert. Er aber hat diese Rebellion getragen und überwunden, indem er in seinem Sohn Jesus Christus an unsere Stelle trat. Der Sohn Gottes ist einer von uns geworden, um uns auf diese Weise sozusagen von innen heraus zu verändern und zurechtzubringen oder eben um uns gerecht zu machen. Das alles wieder in die rechte Ordnung zu bringen, die wir völlig desorientiert durch die Gegend laufen. Am Kreuz ist Christus in gar keiner Weise für Gott gestorben. Weder um ihn zu versöhnen, noch um ihn zu besänftigen oder gnädig zu stimmen, noch um seiner Gerechtigkeit Genüge zu tun. Im Gegenteil, er, der Sohn Gottes, Gott selbst in Christus, ist für uns gestorben, uns zugute, um uns zu versöhnen, um unsere Feindschaft gegen ihn aufzuheben und uns zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Und genau das heißt ja Versöhnung. Gott hat dich zum Sohn, zur Tochter gemacht durch Jesus Christus. Dich, der du deinem Vater davongelaufen warst. Es ist nichts als Gnade, dass Gott sich uns aus freien Stücken und ohne jede Gegenleistung aus reiner Liebe zugewandt hat. Und so etwas ist menschlich einfach überhaupt nicht vorstellbar. Das können wir nicht denken. Und ich merke es jedes Mal wieder, wenn ich über sowas predigen soll, es fehlen einem irgendwie die Worte. Man kann es kaum ausdrücken. Und deswegen tun wir uns damit auch so unglaublich schwer. Wir können es uns einfach nicht vorstellen. Aber, ihr Lieben, es ist wahr. Das ist es. Es ist die Wahrheit des Evangeliums. Gottes Gnade hat ihren einzigen und unergründlichen Grund in seiner ewigen, überwältigenden Liebe zu uns, die wir doch Gott am liebsten los sein wollten, die wir ihm Feind waren, aber niemals er uns. Gott sandte seinen Sohn und ging in ihm an das Kreuz, weil er uns liebte. Das Kreuz von Golgatha ist also nicht der Grund seiner Liebe zu uns, sondern es ist das Ergebnis seiner Liebe zu uns. Am Kreuz auf Golgatha hat Gott nicht etwa seine Vorbehalte gegen uns überwunden, sondern unsere Vorbehalte und unsere Feindschaft gegen ihn. Das Kreuz von Golgatha ist nichts anderes als die weltweit sichtbare Liebestat des dreieinen Gottes. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Kreuz ist der Beweis und der Taterweis von Gottes Liebe, des Vaters zu uns. Und dieser Satz, der begleitet uns, du hast es vorhin schon gesagt, als Wochenspruch auch in der kommenden Woche. Und diese völlig einseitige Liebe Gottes zu uns, seine Feindesliebe uns gegenüber, die stärkt unser Vertrauen auf die göttliche Freudenbotschaft vom Frieden mit Gott. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorngericht, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden, gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Was sollte denn noch kommen können, was uns von Gottes Liebe scheiden sollte? Könnten wir uns je weiter von Gott lossagen, als wir das schon längst getan hatten, als wir noch Sünder und Gottes Feinde waren? Hat aber nicht einmal das Gottes Liebe zu uns aufhalten können, wie sollte er uns da nicht in Ewigkeit lieben? Er selbst hat uns ja im Sterben und Auferstehen seines lieben Sohnes Jesus Christus zu sich gebracht, uns ihm versöhnt, uns zu seinen Kindern gemacht. Wie sollte er uns mit Christus nicht alles schenken? Und darum bitten wir heute am Sonntag Reminiscere, mit unbedingtem Vertrauen und voller Zuversicht, du hast den Psalm vorhin schon genannt, Psalm 25, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Gottes ureigenes Wort, sein Evangelium sagt dir zu, der allmächtige Gott hat sich deiner erbarmt. Und durch das heilige Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, seines lieben Sohnes, unseres Herrn, hat er dich mit ihm selbst versöhnt und alle deine Sünden weggewischt und so gerecht gemacht, haben wir jetzt und in Ewigkeit Frieden mit Gott. Dieser Friede, der Friede Gottes, der unser ganzes Vorstellungsvermögen sprengt, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und ich möchte noch gleich beten mit uns. Ja, himmlischer Vater, wenn wir uns versuchen, schon nur vorzustellen, was für eine Liebe du uns erwiesen hast, dass du dein Liebstes, deinen Sohn, dich selbst für uns dahingegeben hast, nicht als wir gut waren, sondern als wir böse waren, als wir Feinde waren, deine Feinde, als wir gottlos waren, ohne dich leben wollten, ja, dann sind wir einfach überwältigt. Wir können es kaum in Worte fassen, geschweige uns das irgendwie vorstellen. Danke, dass du uns das immer wieder neu zusagst, weil wir es einfach nicht glauben können, wenn du es uns nicht ins Herz legst. Und wir haben es heute gehört, du hast deine Liebe in unsere Herzen gegossen durch den Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du ja, den Heiligen Geist auch in uns immer wieder wirksam werden lässt, dass er uns diese Liebe immer wieder neu aufschließt, immer wieder neu zeigt, uns immer wieder neu zu dieser ersten Liebe zurückführt, die deine Liebe zu uns ist. Und wenn wir denken, das ist doch alles zu schön, um wahr zu sein, dann erinnere uns daran, Herr, dass es wahr ist, weil du es selber mit deinem Blut besiegelt hast und weil du nicht lügst, weil dein Wort gilt in alle Ewigkeit. Darauf vertrauen wir, darauf hoffen wir im Leben und im Sterben. Amen.